Ja, guten Morgen. Wir haben ja letzten Sonntag einen großen Schritt getan. Vielleicht war der Schritt so groß, wenn ich mich heute umgucke, dass es noch ziemlich viele gibt, die bis heute erschöpft sind davon. Also die irgendwie bis heute noch irgendwie, würde sagen, jubeln über die Abstimmung und irgendwie nicht mehr hochgekommen sind oder was auch immer. Gut, also wir sind eingestiegen in einen Bau, wir haben ein Gelände gekauft für ein Gemeindezentrum, das wir gedenken zu bauen. Wir haben aber, wenn ich mich richtig erinnere, immer gesagt, wir wollen beides. Wir wollen ein Gemeindezentrum bauen, wir wollen aber auch gucken, dass wir innerlich irgendwie als Gemeinde, nein nicht irgendwie, dass wir als Gemeinde wachsen. Und so möchte ich eigentlich meine Predigt heute auch sehen. Also meine Predigten sind immer irgendwie so gedacht, dass sie ein Beitrag von mir sind. Aber heute möchte ich es ganz besonders so sehen. Es ist ein Beitrag von mir als ein Einstieg in ein Gespräch. Und ich hoffe mir das tatsächlich, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Was ist eine Gemeinde und was soll eigentlich unsere Gemeinde sein? Wie soll unsere Gemeinde sein? Normalerweise predige ich, wer mich ein bisschen kennt und ein bisschen verfolgt hat über die Jahre, eigentlich immer den Text aus der Perikope, also den man im Losungsbuch nachlesen kann. Für alle, die den heute schon vorgelesen haben, die muss ich enttäuschen. Ich predige heute tatsächlich was anderes. Ist auch ein schöner Text. Ich habe ihn mir mindestens angeguckt. Der geht, glaube ich, um Noah. Gäbe sicher auch was Schönes dazu zu sagen. Heute aber nicht. Heute mache ich einen Text über Gemeinde. Oder besser, ich habe zwei Texte genommen über Gemeinde. Also es besteht auch ein bisschen meine Hoffnung, dass sich vielleicht in den nächsten Wochen jemand oder die Leute, die sich anschließen, vielleicht das auch den Faden auch nochmal aufnehmen von hier vorne und versuchen über Gemeinde zu reden. Ich denke, wenn wir sagen, wir wollen auch innerlich als Gemeinde, nicht nur im äußerlichen Bau, sondern auch innerlich uns aufbauen, dann denke ich, geht es auch darum, dass das im Gottesdienst gelegentlich zur Sprache kommt. Also ich denke, der nächste Sonntag ist vor allem deshalb frei, weil da noch einer kommt, der das Thema dann vielleicht nochmal ganz anders weiterführt. Also die Frage ist ja, was macht für dich eigentlich Gemeinde aus? Wäre meine erste Frage zum Einstieg. Was macht für dich Gemeinde aus? Es ist der Gottesdienst hier, Sonntagmorgens. Sind es die Menschen? Bist du hier, weil du halt immer so hier bist? Im Übrigen kein schlechtes Argument. Eins der besseren, weil Jesus, über Jesus heißt es, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Also der hat auch Sonntagmorgens, Samstagmorgens nicht lang drüber nachgedacht, der ist einfach in die Synagoge gegangen, dort wo er gerade war. Vielleicht sagst du auch, ja, es freut mich immer, wenn ich einen von der Gemeinde sehe. Also mir geht es oft so, ich freue mich tatsächlich, wenn ich irgendwie die Menschen sehe sonntagmorgens. Menschen, die man gerne trifft, Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Ich denke, was es Gemeinde schwierig macht in unseren Tagen, ist, dass wir schon eine Gesellschaft sind, die sehr vom Individuum her lebt. Das möchte ich jetzt gar nicht, also wenn man das sagt, kommt normalerweise immer gleich was Verwerfliches hinterher. Das meine ich jetzt erstmal gar nicht so. Das ist einfach so und wir sind natürlich einfach auch Teil dieser Gesellschaft als Christen. Da kommen wir nie so ganz raus. Das geht ja auch durch die Bibel immer durch, dass es heißt, wir sind einerseits in dieser Gesellschaft und da nehmen wir auch Dinge auf, die da sind. Und ein Teil ist, dass diese Gesellschaft schon großen Wert aufs Individuum legt und eine große Priorität irgendwie aufs Private in einer ganz bestimmten Weise. Und dass es heutzutage auch so ist, jeder hat gut mit sich zu tun. Ich habe gut mit mir zu tun, du hast wahrscheinlich auch gut mit dir zu tun. Du hast einen Beruf, du hast Kinder, du hast ein Hobby, ein Haus und viele Dinge, die es da alle gibt und die alle auch wichtig sind. Also ich bin noch lange nicht bei dem, was verwerflich ist. Nicht falsch verstehen. Das ist so. Und das steht aber gelegentlich natürlich in dem Widerspruch wonach wir uns vielleicht sogar sehen, dass es Gemeinschaft gibt, dass da noch andere Menschen sind, vielleicht auch außerhalb der Familie, mit denen wir näheren Kontakt haben, engeren Kontakt haben. Ich glaube, das ist in unserer Zeit eine Spannung, die man auch nicht so einfach auflösen kann. Ich sage es einfach nur schon mal im Vorwort, ich denke, das steht gesellschaftlich im Hintergrund. Ich lese jetzt einen Text, der gehört zu den berühmten Gemeindetexten, also ist jetzt nicht irgendwie ein ganz besonderer, ich habe so über ein paar Texte nachgedacht, habe mal so vor meinen geistigen Augen vorbei passieren lassen, was es so in Texten in der Bibel gibt. Und ich dachte, ja, ich nehme mal wieder den. Er kommt aus 1. Korinther 12. Und es ist das kann ich schon mal vorweg sagen, ein schönes Bild von Gemeinde. Der Hintergrund ist der, dass das Paulus zu einer Gemeinde sagt in Korinth, bei der vieles nicht so in Ordnung ist. Also das sind Kapitel 1 bis 11 enthalten auch durchaus Zustände, wo man sagen würde, naja, die ersten Gemeinden waren auch nicht so heilig, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Paulus kritisiert da schon einiges an der Gemeinde und hat auch einiges auszusetzen, gibt ihnen aber zum Schluss bei allem, was er auszusetzen hat, in den letzten Kapiteln dann sozusagen den Ausblick. Also nochmal, lässt sie jetzt nicht zurück mit seiner Kritik, sondern lässt sie zurück mit dem Bild, wie eigentlich Gemeinde gedacht ist. Und deshalb lese ich jetzt den Text aus 1. Korinther 12. Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt, und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Ihr erinnert euch, als ihr noch Ungläubige wart, seid ihr vor den stummen Götzen in Ekstase geraten. Darum muss ich euch vor allem eines sagen. Wenn Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat, kann dieser nicht sagen, Jesus sei verflucht. Umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihnen wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie zu. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden, anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Der Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe der Leib? Aber nun gibt es viele Teile, und alle Teile gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Gerade der Teil des Körpers, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die prophetische Weisungen erteilen, drittens die zum Lehren befähigt sind. Dann kommen die Wunder tun und heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle sind Apostel. Nicht alle erteilen prophetische Weisungen, nicht alle sind zum Lehren befähigt, nicht alle können Wunder tun, nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Langer Text, ich werde ihn sicher nicht komplett auslegen können, ich mache aber ein paar Bemerkungen dazu. Vielleicht könnte man auch umgekehrt sagen, ich sage es ganz ehrlich, ich habe einen Text genommen, um das zu sagen, was ich vielleicht schon immer mal sagen wollte. Muss man mal prüfen. Auf jeden Fall habt ihr den Text gehört. Also, bevor ich das sage, was ich schon immer sagen wollte, habe ich immerhin einen Bibeltext vorgelesen. Dann haltet euch an dem fest. Es ist ja interessant, dass Gemeinde erstmal individuell beginnt. Das finde ich ganz spannend. Es beginnt damit, dass Gott, wie hier drin steht, jedem Einzelnen Gaben zuteilt. Und da ist schon mal wichtig, dass jeder was bekommt. Jeder und jede bekommt was an Gaben. Offensichtlich geht Paulus ziemlich sicher davon aus, dass hier keiner sitzt, der irgendwie unbegabt wäre. Also dem Gott nicht irgendwas gegeben hätte, was er anders, besser auf jeden Fall kann. Es ist nicht so, dass davon ausgegangen wird, dass es Leute gibt, die völlig unbegabt sind und einfach deshalb halt leider gar nichts tun können. Sondern jeder ist begabt. Gott sorgt dafür, dass jeder was kann. Gemeinde beginnt damit, dass Gott sagt, du kannst etwas ganz gut. Gott hat dafür gesorgt und hat dich begabt. Du hast Gaben. Und bestimmte Stärken zu haben, war Gottes Idee. Also das ist jetzt nicht so irgendwie was Schlimmes oder so, dass Leute anders begabt sind wie ich, sondern das war Gottes Absicht und Idee, dass es erstmal Menschen mit verschiedenen Begabungen gibt und mit verschiedenen Stärken und die verschiedene Dinge können. Man könnte auch darüber diskutieren, ob es Menschen da mit verschiedenen Schwächen gibt, aber das möchte ich jetzt gar nicht so betonen. Jeder von uns hat Gaben, die ein anderer nicht hat oder so nicht hat, wie er sie hat, wie auch immer. Und das ist zwar tatsächlich so gedacht von Gott her. Es ist nicht so gedacht, dass wir jetzt irgendwie einen Universalchrist haben, der alles kann, alles abdeckt, alles weiß und der irgendwie allein durch die Welt geht, irgendwie so ein Superman als Christ. Das ist tatsächlich so gedacht und ist auch gar kein Defizit, wenn das bei uns so ist. Also manchmal hab ich mindestens das Gefühl, man müsste alles irgendwie hier können. Die Sehnsucht danach ist irgendwie schon falsch, weil Gott sagt, nee, das will ich so, dass ihr unterschiedliche Stärken habt. Das will ich wirklich so. Und ich will es deshalb so, damit überhaupt Gemeinde entstehen kann. Damit nämlich die Stärken in der Gemeinde gesammelt werden und dann das im Gesamten zum Ausdruck kommt, wenn jeder seine Stärken einbringt. Also das ist von Gott nicht irgendwie ein Ausrutscher, sondern das ist tatsächlich so gedacht. Das ist kein Unfall, dass nicht jeder alles kann. Und aus dieser Idee raus entwickelt dann Paulus sein Bild von Gemeinde mit dem Körper. Also die Frage ist ja, was wäre eigentlich unser Bild? Hätte ich vielleicht früher fragen sollen. Jetzt haben wir schon über den Körper geredet. Was wäre eigentlich unser Bild gewesen oder mein Bild oder dein Bild gewesen von Gemeinde? Wenn du jetzt gesagt hättest, gib mir ein Bild von Gemeinde, wäre es vielleicht eher ein Baum gewesen mit einer starken Wurzel, aber oben sind Äste, ob man die abschneidet oder nicht, ist letztlich egal. Manchmal ist es sogar besser, weil es dann besser treibt. Was wäre dein Bild gewesen? Ein mehr hierarchisches Bild, irgendwie eins so oben runter, wie so ein Industrieunternehmen, oben Vorstand und dann geht es so nach unten. Was wäre dein Bild von Gemeinde gewesen? Das Bild vom Körper scheint mir schon die logische Erweiterung zu sein, was vorher von dem über Gaben gesagt ist. Jedes Organ hat eine Aufgabe und ist für sich ziemlich nutzlos und wenn man ehrlich ist auch, also ich bin jetzt, Biologie war ich immer schwach und menschliche Biologie ganz schwach, insofern ist es mir ja auch ein bisschen kurios, dass ich jetzt über den Text predige, aber jedes Organ ist für sich relativ nutzlos. Also was ein Herz ist relativ, auch wenn es ganz wichtig ist, aber wenn man es dann so vor sich sieht, finde ich auch eher unansehnlich und nutzlos. Trotzdem hat jedes Organ eine Aufgabe und erst durch Zusammenwirken entsteht etwas Großartiges, der Körper. Nach außen hin sehe ich ja eigentlich ganz gut aus. Also ich bin funktionsfähig, jeder von uns ist funktionsfähig, jeder von uns wirkt irgendwie wie eine Einheit. Der Körper wirkt ja nicht so, als wäre er aus eigentlich ganz unansehnlichen Dingen innen drin zusammengesetzt. Aber nur als Ganzes funktioniert das irgendwie. Es funktioniert nicht, wenn man jedes Organ einzeln für sich irgendwo hinlegt. Wer krank ist, weiß auch, dass es die andere Seite gibt. Dass wenn auch nur ein Organ nicht funktioniert, dass das ganz schön übel sein kann. Also ich weiß zum Beispiel, was es heißt, dass eine Bandscheibe, die im Vergleich zu meinem ganzen Körper nicht besonders groß ist, dass die den ganzen Körper ziemlich durcheinander bringen kann. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch mindestens einen, wenn er es nicht selber erfahren hat, der weiß, dass es Organe gibt, die relativ klein sein können im Vergleich zum Körper und doch den ganzen Körper durcheinander bringen können, wenn die nicht funktionieren. Aber nach außen wirkt unser Körper wie aus einem Guss. Viele Organe und Einheiten arbeiten zusammen und so ist es in der Gemeinde auch. Menschen, Christen gehören wegen ihren Gaben zusammen. Und jeder hat eine Gabe und jeder hat damit auch eine Aufgabe an einer ganz bestimmten Stelle, so wie ein Organ im Körper. Und Gott gibt die Aufgabe. Und gibt auch die Kraft dazu. Also das finde ich auch ein sehr interessanten Dreiklang da am Anfang, wo er sagt, es gibt einen Geist, die Gaben. Mit den Gaben hast du aber eigentlich auch eine Aufgabe. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt ich kann nicht mehr, sondern dann sagt Gott auch noch, und die Kraft kriegst du dann auch noch dazu, um die Aufgabe zu tun. Also es ist, finde ich, einen schönen Dreiklang am Beginn des Textes. Und das ist erstmal nichts Hierarchisches. Also es gibt andere Stellen, genau weiß ich auch, wo dann mal gesagt wird, seid Untertan eurer Gemeindeleitung, über die kann er dann ein andermal reden. Ich rede heute darüber, dass eine Gemeinde erstmal nichts Hierarchisches ist, sondern Organe liegen ja irgendwie nebeneinander, tauschen aus, produzieren, also da gehen Hormone durch den Körper, Blut, Nahrung, alles mögliche es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Also es ist eine Abhängigkeit da, aber nicht irgendwie von oben nach unten. Also Gehirn kann nur bedingt weit denken, wenn der Magen keine Nahrung mehr verdaut und so. Das ist alle sind voneinander abhängig. Also es ist tatsächlich so, es gibt nichts, kein Organ, wo man sagen könnte, na, das kommt irgendwie allein und oben dran und steuert irgendwie alle anderen. Selbst diejenigen, die steuern, müssen am Ende von den anderen versorgt werden, nur dann funktioniert das Ganze. Also es ist ein Bild von Austausch, ein Bild von Geben und Nehmen und klar, habe ich schon gesagt, ein Bild von Abhängigsein, aber eben nicht einseitig abhängig. Es gibt nicht sozusagen einen, von dem, um den alle anderen irgendwie umkreisen oder so. Also Gemeinde, ein Geben und Nehmen von Menschen, die dort sind, Gaben werden zusammengetragen, damit das Ganze zum wirklich großen Ganzen wird. Es klingt erstmal, finde ich, sehr leicht, sehr eingängig, positiv, vielleicht für manchen auch provokativ. Wenn jeder mit seinem Gaben sozusagen am richtigen Platz ist, dann wird die Gemeinde ein großes Ganzes. weiterer Gedanke. Was ich auch eigentlich einen großen Gedanken finde, der dem Text zugrunde liegt, ist, Gemeinde ist die Verkörperung Christi. Also Paulus redet ja hier davon, das sei der Leib Christi, wenn Gemeinde so funktioniert. Oder wenn, nein, Gemeinde ist so, sagt er im Grunde. Ob es dann funktioniert, hängt ein bisschen davon ab, wie eben jeder mit seinen Gaben umgeht. Oder wie viele Gaben da sind. Trotzdem ist das die Verkörperung Christi. Also früher konnten wir ja, als Jesus noch auf der Welt war, da konnte sozusagen jeder Jesus angucken. Die ersten 30 Jahre waren es noch nicht mal. Ein paar Jahre war er auch noch Jugendlicher. Also für 10, 15 Jahre konnten wir Jesus auf dieser Erde tatsächlich angucken, betasten, mit ihm reden. Und Paulus sagt hier, finde ich sehr selbstverständlich, redet er da davon, der Leib Christi, das sei jetzt sozusagen die Gemeinde. Also so, wie man früher Jesus angeschaut hat, so wie sich Jesus in einem Körper auf der Erde tatsächlich anzuschauen war, so guckt man heute die Gemeinde an. Gemeinde als Ganzes stellt Jesus hier auf der Erde dar. Also wenn man fragen würde, wo kann man Jesus heute sehen, wäre nach dem Text eine mögliche Antwort zu sagen, ihr könnt ihn dort sehen, wo Gemeinde ist, wo Christen als Gemeinde zusammenleben, wo sie ihre Gaben einbringen und sich miteinander austauschen. Dort ist Christus sichtbar. Klar, in jedem Christen, die Stellen kenne ich auch, aber wenn man dieses Bild jetzt mal herstellt, dann sagt er, Jesus verkörpert sich auf dieser Erde in seiner Gemeinde. Dort, wo Christen mit ihren Gaben zusammenkommen, zusammenarbeiten, sich austauschen, Kommunikation miteinander haben, miteinander reden, miteinander arbeiten, miteinander beten, wo jeder etwas beiträgt und wo Gott keinen unbegabt lässt. Soweit mal ein paar Gedanken zu diesem Bild. Da steckt sicher noch mehr drin und wenn ihr den Text hernimmt im Hauskreis, dann habt ihr garantiert noch mal eine Stunde, zwei, wo ihr darüber reden könnt. Ich möchte, weil es damals in der Gemeinde auch schon praktisch zuging, noch einen weiteren Text verlesen. Und es hat mich ein Gedanke noch bewegt zum Thema Praxis, den möchte ich anhand von einem anderen Text doch noch sagen und zu einem mehr praktischen Text. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Das ist sozusagen ein Text, wie es in der ganz frühen Gemeinde zuging. Also das ist unmittelbar, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, spielt dieser Text. Aber er hat mit uns zu tun, weil er ums Thema Wachstum geht. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die 12, also das waren die 12 Apostel noch, die von Jesus sozusagen, die Jesus nachgefolgt haben, plus ein Nachgewählter. Da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Also, ich komme nochmal zurück auf unser neues Gemeindezentrum, das ja auch auf Wachstum angelegt ist. Also, wir wollen den Saal verdoppeln. Das heißt, wir rechnen, dass wir Gottesdienste haben, in denen knappe 200 Leute da sind. Die Jerusalemer Gemeinde hat übrigens ganz andere Wachstumszahlen noch gehabt. Die haben bis zu 3000 Leute in einem Tag dazu gekriegt. Wenn es dann soweit ist, denken wir nochmal nach, wie wir das mit dem Saal dann regeln. Oberramstadt ist ja auch, muss man fairerweise sagen, ein bisschen kleiner, selbst wie Jerusalem vielleicht damals. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe es nicht nachgeguckt, aber nehme ich mal an. Also Wachstum verändert eine Gemeinde. Das kann man hieraus schon mal lernen. Wachstum verändert eine Gemeinde. Und Wachstum, ich glaube, das sollten wir uns auch relativ früh klar machen, Wachstum wird auch unsere Gemeinde verändern. Hier war das Problem, dass sie irgendwann mal die Übersicht verloren hatten, offensichtlich. Also es war irgendwie immer klar, dass es Witwen am Rande der Gemeinde gab, die versorgt werden von den anderen. Und irgendwie hatten sie die Übersicht verloren und dann, wie es halt so läuft, gab es noch ein paar, die haben sich zwar um die Hebräischsprachigen gekümmert, aber die Griechischsprachigen, die hatten irgendwie keine so guten Kontakte mehr, sind irgendwie am Rand rausgefallen und bekamen dann irgendwie nichts mehr bei den täglichen Versorgungsfuhren oder wie sie das auch immer gemacht haben. Und da kann man sagen, zum Glück gab es Streit, sonst wären die ganz runtergefallen. Da haben die Leute gesagt, es geht so nicht, könnt ihr hier nicht dauernd benachteiligen. Ist ja auch manchmal gut, wenn man in der Gemeinde, also Streit steht hier, wollte ich nur mal sagen. Streit in der Gemeinde, sowas gibt es und das ist vielleicht auch nicht immer falsch. War aber klar danach, also der Streit war insofern positiv, es war allen klar, sie müssen organisatorisch was ändern, weil in der Größe geht es so nicht mehr, wie sie es bisher gemacht haben. Die einen haben gesagt, unsere Aufgabe ist es, eigentlich für die Verkündigung des Wortes zu sorgen, haben die Apostel gesagt, dafür waren wir da. Das andere, das können wir jetzt anscheinend nicht mehr machen, weil wir zu viele sind. Also brauchen wir Leute, die die Gaben haben. Und das geht dann auch, das finde ich auch immer sehr interessant, das geht dann immer relativ rational in der frühen Gemeinde vor sich. Da denken sie sich ein paar Kriterien aus. Also die haben sich ein paar Kriterien ausgedacht, was müssen die Leute können, die das machen. Und dann haben sie 7 gefunden und dann haben alle, auch interessant, alle, wer das auch immer war, waren das die 3000, die da schon dabei waren, ist mir nicht so ganz klar, wie das damals gegangen ist, aber alle haben dann, es war nicht nur einer, der hat dann gesagt, die 7 sind's, aufgrund unserer Kriterien sind's die 7. Es gibt auch noch andere Wahlen, zum Beispiel auch die Nachwahl in den Jüngerkreis, hat ähnlich funktioniert, relativ rationale Kriterien, dann haben sie gesagt, 2 kommen in Frage, dann haben sie gelost, sie hätten auch wählen können, letztlich war es wahrscheinlich egal, wer es von den 2 wird, die Kriterien haben beide erfüllt, vielleicht war es hier auch so ähnlich. 7 Leute sind reingekommen aufgrund, finde ich relativ, kann man klar nachvollziehen, warum die reingekommen sind, das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen, die Entscheidung. Die hatten bestimmte Gaben und deshalb hat man gesagt, die 7, die passen am besten da drauf. Also ist ein Punkt, wo sie gesehen haben, weil unsere Gemeinde wächst, müssen wir was tun. Die Apostel haben bestimmte Gaben, jetzt kommen irgendwie Aufgaben dazu. Also muss es Leute geben mit den Gaben. Sie haben Glück gehabt, also die griechisch sprechenden Witwen haben auch Glück gehabt. Die Gaben hat Gott offensichtlich vorher bereitgestellt. Sie mussten sie eigentlich nur noch anhand von Kriterien finden und haben dann sofort die Leute gefunden. Also sofort steht nicht drin, aber sie haben sie gefunden. Was ich damit nur sagen wollte, eine Gemeinde, die wächst, wird sich verändern. Und da werden sich manche Dinge verändern und da muss man drauf reagieren. Vielleicht schaffen wir es auch manchmal ohne Streit drüber zu haben. Es ist ein Unterschied, ob wir 20 bis 30 Leute in einem Klassenzimmer sind, wie die Gemeinde hier angefangen hat, oder ob wir 100 Leute hier sind, oder ob wir 200 Leute mit dem neuen Gemeindezentrum auf einer grünen Wiese sind. Ich sage mal ein paar Punkte, wo ich sagen würde, wo man vielleicht jetzt schon drüber nachdenken könnte. Manches wird anonymer werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen mit einer Gemeinde mit 200 Leuten. Bei 200 Leuten werden wir es nicht mehr schaffen. Vielleicht schaffen wir es knapp, von jedem den Namen zu kennen, der sonntags in den Gottesdienst kommt. Wir werden es aber nicht mehr schaffen, von jedem das komplette Leben zu erfahren. Das ist einfach so. Das ist vielleicht manchmal unbehaglich, aber ich glaube, es geht soziologisch irgendwie nicht anders. Vielleicht werden Sie, oder ich bin auch sicher, dass sich unser Gottesdienst verändern wird. Manche Dinge werden nicht mehr gehen. Ich glaube, wir können eine Form von privaten Statements von hier vorne, wird wahrscheinlich mit 200 Leuten eher schwieriger werden. Da müssen wir uns auch nochmal überlegen, wie wir damit umgehen und wo der Platz dann ist, wenn sozusagen er nicht mehr hier ist. Größere Gemeinden, das finde ich immer interessant, haben oft eine Tendenz zu größeren Rändern. Also je größer eine Gemeinde wird, oft wird sie meines Erachtens hierarchischer. Die spannende Frage ist, muss es so sein? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich beobachte es nur. Also es sind nur ein paar Fragen. Wenn wir größer werden, werden wir uns verändern. Zwei Sachen sind mir eingefallen, wo wir vielleicht schon drüber nachdenken. Vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, über die wir noch nachdenken müssen, die ich heute gar nicht sehe. Ich habe zum Abschluss von dem ganzen Einstieg ins Gespräch über Gemeinde einfach noch ein paar zusammenfassende Bemerkungen und ein paar Fragen. Gemeinde baut darauf auf, dass jeder Gaben hat. Und ich glaube, in der Gemeinde findet genau das statt, was an Gaben da ist und was an Gaben umgesetzt wird. Schwierig wird es immer dann, glaube ich, wenn eine Gemeinde etwas umsetzen möchte, wofür die Gaben nicht da sind. Ich würde da eher sagen, wenn keine Gaben da sind, dann findet es halt nicht statt. Dann ist es so. Dann hat uns Gott die Gaben nicht gegeben und dann findet vielleicht was anderes statt, wofür wir die Gaben haben. Ich habe immer ein bisschen Bedenken. Ich nehme die Putzlisten aus. Die Gabe des Putzens hat jeder. Über die reden wir jetzt heute nicht. Die spreche ich euch allen hier mit zu. Damit habt ihr sie und dann ist gut. Aber an anderen Punkten ist es schon so. Wenn wir größere Dinge machen, haben wir oft das Problem, dass wir die Leute nicht dafür finden und dass wir dann lange über Listen gehen. Also heute Morgen hatten wir auch wie in einem Beispiel mit Klaus Dieter. Vielleicht ist es einfach nur Pech, dass nächsten Sonntag keiner da ist. Aber ich sehe das immer. Auf der einen Seite denke ich, ja, vielleicht läuft es nur so. Auf der anderen Seite denke ich, in einer begabten Gemeinde findet schon das statt, was an Gaben da ist. Und dann frage ich mich, warum wir oft so lange brauchen, sozusagen die Gaben rauszukitzeln. Ich denke immer, schwache Nerven ist keine Gabe. Also es stehen viele Gaben, die wir haben, auch hier nicht drin. Aber schwache Nerven, bis man dann sagt, okay, ich mach's dann doch, das ist, glaube ich, keine Gabe. Einfach auch nochmal zum Nachdenken. Ich schließe ab mit ein paar Fragen. Die habe ich am Anfang auch schon gestellt. Ich stelle sie nochmal zum Weiterdenken. Was erwarte ich von der Gemeinde? Und natürlich stellt sich jetzt auch für jeden von uns die Frage, wenn das stimmt, was ich gesagt habe, was sind meine Gaben? Und mit welchen anderen Gaben in der Gemeinde passen sie zusammen? Und Gaben ist ja was, was vielleicht nicht nur jetzt, wo wir zusammenarbeiten, um in der Gemeinde was zu bewirken, sondern vielleicht auch außerhalb der Gemeinde, vielleicht im Beruf. Also ich würde das schon sehr viel weiter spannen. Und wo können meine Gaben durch Gaben von anderen ergänzt werden? Vielleicht gibt es noch mehr Fragen, die stelle ich jetzt nicht alle. Ich wünsche uns, dass wir ins Gespräch kommen und dass das Gespräch weitergeht, vielleicht von hier vorne in den Hauskreisen, in den Gruppen nach dem Gottesdienst, wo wir uns treffen. Dass wir in einen Austausch kommen, wie wir als Christen mit unseren Gaben Jesus in dieser Welt als Gemeinde verkörpern. Amen.